Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden?
Ui, 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 ui.
Und den allertiefsten Dschungel erforschen?
Wow.
Ganz allein verlorene Goldschätze finden?
Ding.
Und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat?
Oh,
dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery Plus.
Backstage Boxengasse wird präsentiert von Alpine.
Backstage Boxengasse. Der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner.
Rein in die zweite Hälfte der Formel 1 ist so okay. Es sind 10 Rennen, die noch zu fahren sind. 14 waren es schon, also Halbzeit ist natürlich nicht. Aber wir haben die Sommerpause hinter uns gebracht. Ich hoffe, alle mehr recht als schlecht, also richtig gut. Bei mir war es zumindest so. Sandra und Peter schauen auch total erholt aus. Wir sind wieder zugeschaltet mit unseren Kameras und an verschiedenen Orten. Aber egal, wo ihr seid, ihr zwei, ihr schaut wirklich erholt und gut aus.
Kann man nur zurückgeben, Sascha. Fällt mir auch auf. Sommerpause hat uns allen, glaube ich, ganz gut getan. Einfach mal so ein paar Tage den Kopf ausschalten.
Der Sascha hat so eine Bräune, die so aussieht, als wenn er jeden Tag dazu noch eine Packung Karotten zu sich genommen hätte. Also wirklich nicht nur von der Hautfarbe gesund, sondern offensichtlich auch dich sehr gut ernährt. Mein Lieber.
Du hast meinen Bauch nicht gesehen, nein.
Nee, aber trifft zu. Erholt auf jeden Fall. Ich meine, ich war ja in Griechenland direkt nach dem Rennen in Spa, hat es mich nach Athen getragen, wo wir als Familie Urlaub gemacht haben. Tolle Stadt, wer noch nicht da gewesen ist. Wir haben eine Mischung gemacht aus ein bisschen Sightseeing, viel mehr allerdings Beachclubs und gut Essen gewesen. Also ich fand's super, war lange nicht mehr in Athen zuvor. Davor allerdings oft mit dem Fußball, also mit Sky damals in der Champions League, Gruppenphasenzeiten mit Bremen, Schalke und keine Ahnung, wer da noch alles gespielt hat. Damals fand ich schon toll, war aber jetzt lange nicht da, auch nach der Krise, nach dieser richtig großen Krise das erste Mal wieder und finde es echt eine sehr spannende Stadt. Also allein Restaurant technisch glaube ich, dass ich da zumindest in einem Restaurant so gut und interessant gegessen habe wie in den letzten 2 Jahren nicht. Also von daher für alle, die mal Bock haben nach Athen zu reisen für ja, ein verlängertes Wochenende oder sowas. Ich kann es nur empfehlen.
Sascha, was hast du gemacht?
Ich war mit der Familie im Urlaub in der Türkei. War wunderschön. Also das war sehr erholsam. Ich habe so eine Mischung gemacht aus nix und nix. Also nee, ich habe nicht viel gemacht, ein bisschen Sport. Nein, ich habe schon Sport gemacht, auch ein bisschen, so ist es jetzt nicht, aber hauptsächlich habe ich die Zeit genossen, mit der Familie irgendwie so zusammen zu sein. Das war wirklich einfach toll, weil ich meine, ihr wisst ja selber, dass die Gelegenheit hast du halt dann auch nicht so häufig, dass du dann mal über einen längeren Zeitraum mit deinen Kindern und mit deinem Partner irgendwie zusammen sein kannst. Und das war einfach schön, die Zeit zusammen zu genießen und auch Zeit zusammen zu verbringen. Und dann ist es auch mal so banale Dinge wie, man ist zu viert im Wasser, also ich habe ja 2 Kinder, man ist zu viert im Wasser und schwimmt dann einfach mal auf so eine Insel und sitzt dann da ein bisschen und unterhält sich und bis man wieder so heiß ist, dass man wieder ins Wasser muss, weil man so schwitzt. Wobei das Wasser war auch sehr warm. Also tatsächlich, es war einfach schön, einfach mal auch miteinander zu sprechen und Zeit füreinander zu haben, was man ja während der normalen Zeit, jetzt gerade bei Kindern, die in die Schule Schule gehen, dass man das halt selten hat. Also deswegen war es einfach eine wunderschöne, erholsame Zeit.
Und Sanna, du bist noch dabei, Kühe zu melken, oder?
Genau, so ungefähr. Wir haben wieder mal, ich sage jetzt mal, großen Familienurlaub auf dem Bauernhof gemacht. Also meine Schwester mit ihrem Mann, ihren Kindern, meine Eltern auch mit dabei. Und bei uns gab es dann so den Freizeitstress, weil jeden Tag 17 Uhr am Bauernhof hieß es für die Kinder im Stall antreten und mithelfen. Und da waren natürlich die Plätze auf dem Traktor, die waren heiß begehrt. Da musste man sich vorher beim Bauer dann schon anmelden und sagen, also ich würde jetzt heute gern Traktor mitfahren. Und dann musste natürlich aber auch noch Heu verteilt werden, das frisch gemähte Gras verteilt werden, die Eier aus dem Hühnerstall rausgesammelt und so weiter und so fort. Und da standen wir natürlich immer Punkt 17 Uhr parat, was dann aber auch zur Folge hatte, wenn wir davor irgendwelche Ausflüge schon gemacht hatten, dass alle Kinder schon immer, wann ist Stall, wann fahren wir endlich zurück, wann ist Stall? Also es hat allen Beteiligten riesen Spaß gemacht und ich finde das ja auch immer manchmal auch ganz schön, weil solange mein Kleiner natürlich auch noch nicht an die Schulferien so gebunden ist und wir in den Schulferien quasi weit wegfahren müssen, suchen wir uns da manchmal so ein bisschen die Ziele in der Nähe heraus und da ist so ein Bauernhof im Chiemgau eine ganz gute Adresse.
Mein erster Berufswunsch war Landwirt. Hängt damit zusammen, dass mein Onkel mütterlicherseits einen großen Bauernhof hatte im Westerwald und das war für mich das Schönste. Traktor fahren, Kühe zu füttern, nach den Pferden zu gucken. Wir sind selbst auf Schweinen geritten, darf man wahrscheinlich gar nicht erzählen, auf den Hof mit meinen Cousins und mit meinen Cousinen. Das war, es ist wirklich so, Sascha, du lachst, das war so mit das Mutigste, was ich je gemacht habe, glaube ich.
Mir kommt da gerade sowas in Sinn. Wir waren ja schon beim Ralf zu Hause in Kerpen, der hat ja auch so einen kleinen Zoo. Ja, und auf dem Riesenschweinchen, also da
ja, nee, gut.
Könnten wir zu dritt drauf reiten, so groß ist das Schwein.
Das waren dann echt so ja, Hausschweine, die da wirklich richtig Gas gegeben haben, dann da über den Hof, das war schon witzig, vor allen Dingen mein Cousin Willi, der war da ganz weit vorne, kein Spaß. Und irgendwann habe ich es aus den Augen verloren, da war das irgendwie weg, aber ich fand das früher faszinierend. Allein, was du gerade sagst, Sandra, da irgendwie auf dem Traktor mit meinem Onkel da irgendwie immer mitzufahren und von A nach B nach C, habe ich nie verpasst, fand das immer großartigst, war für mich immer das Wichtigste, irgendwie dahin zu fahren, zum Quadenhof, so hieß der, ein ganz toller Bauernhof, wie gesagt, vor allen Dingen Milchkühe hatten die, aber eben auch alles andere und das waren echt tolle Zeiten. Von daher ist das schön, wenn man sowas machen kann.
Ja, ich finde Bauernhof auch immer toll.
Großartig, ja. So ein bisschen Abenteuer hatte ich am Wochenende übrigens auch. Ich war am Nürburgring ja bei der DTM und habe da aus nächster Nähe zuschauen können, wie die Schumachers da alles in Grund und Boden gefahren haben in ihrer Prototype-Serie. Das ist ja wirklich ein Wahnsinn gewesen. Haben vielleicht alle von euch mitbekommen, dieses ja tolle Abenteuer, was die zwei da gemacht haben. Tatsächlich am Sonntag, als ich dort war, Nebel. 14 Grad, Nieselregen und Nebel. Klar, in der Eifel ist das schon mal möglich. Da sah es wirklich aus. Das war unfassbar. Ich hätte nie gedacht, dass es da überhaupt noch dazu kommt, dass die Autos fahren. War aber dann doch so, Gott sei Dank. Und hat sich gelohnt.
Ja gut, aber Sascha, Samstag ja auch. Ne? Ich meine, ich war ja Samstag auch da. Haben wir ja auch drüber gesprochen. Da hat es geregnet wie aus Kübeln, wo man ja auch eigentlich nicht damit rechnen konnte, dass die da irgendwie abends noch fahren. Zumindest stand es unter Risiko.
Ja, das ist richtig. Aber Sonntag war noch krasser am Morgen, ehrlich. Also ich bin nur um 8 da hochgefahren Richtung Eifel. Es war Wahnsinn. Also wirklich unglaublich. Das ist wirklich ganz was Besonderes dort. Und innerhalb von einer halben, dreiviertel Stunde war es dann weg. Übrigens auch sehr witzig, die David und Ralf, so wie wir sie kennen, der Nebel. David sagt so, da fährt kein Auto mehr. Bis 14 Uhr werden wir hier nicht mehr fahren. Es war um 9 Uhr oder so. Da sagt der Ralf, jetzt kommt der Wind, pass auf, in 40 Minuten ist ja alles weg, dann können wir fahren. Nee, auf gar keinen Fall. Doch, das wird so sein. Wer hatte recht? Der Alte.
Ralf. Aber ich kann mir diese Diskussion zwischen den beiden lebhaft vorstellen, wie sie abgelaufen ist.
Ja. War sehr lustig und amüsant zugleich, aber war wirklich eine tolle, tolle Geschichte. Und die beiden haben ja wirklich alles abgeräumt. Das ist ja diese Prototype-Serie, das sind ja so Ligiers, LMP3-Autos, so ein bisschen mehr als 400 PS, knapp 1000 Kilo schwer. Und ja, das ist eine Serie, da fährt man jeweils eine Stunde mit zwei Piloten und jeder fährt so 25 Minuten grob oder 30 Minuten, hat da so ein Wechselfenster. Das ist dann quasi mit Fahrerwechsel und das haben die beiden gemacht, jeweils Pole geholt und dann auch jeweils das Rennen gewonnen und war schon beeindruckend mit sehr großem Vorsprung. Und ihr kennt den Ralf auch, wenn du das dann aus nächster Nähe erlebst, wenn er wirklich dann auch im Einsatz fährt, also da merkst du schon, also der ist extremst ehrgeizig und wenn man ihn dann lobt, dann nimmt das nicht so erstmal so an, aber innerlich spürst du dann schon, dass er das dann auch ganz gut findet, dass man ihm dann auf die Schulter klopft und sagt, hey, mega gemacht, top Job, war es ja auch. Also sehr beeindruckend und ja, wir werden, glaube ich, am Wochenende auf jeden Fall dann nochmal Bilder zeigen, wenn wir dann aus Sandford berichten bei unserem nächsten Rennen. Da sehen wir dann auch nochmal Bilder von den beiden, wie sie da so toll aufgetreten sind. Also das war so meine Zeit jetzt zwischen den Rennen, die ich so verbracht habe.
Ja, klingt gut.
Ja,
das selbst gemacht. Ja, auch für die beiden natürlich toll, ne? Und die beiden da irgendwie auch da immer so einträchtig auch zu sehen, muss man ja eh sagen, ob es jetzt Mick ist oder auch David, sind ja auch irgendwie alles echt sehr, sehr gut erzogene Jungs. Das gilt für David genauso wie für Mick, ne? Und dann eben auch Ralf mit David zu sehen, dass sie das zusammen erleben konnten, da zusammen auf dem Podium standen, wie du es gesagt hast, ja auch zweimal so super dominant, schon echt eine super schöne Geschichte. Und ich meine, ich war ja Sonntag jetzt nicht mehr da, aber ich glaube, dass das für Ralf auch was ganz Besonderes gewesen ist. Ne?
Ja, ja.
Also, ne? Ich meine, er guckt ja nicht gerne in die Geschichtsbücher auch, das sehen wir ja dann immer sonntags bei den Rennen, wenn es dann um seine aktive Karriere ging, aber jetzt auch die Nummer, auch wenn man es vielleicht dann manchmal nach außen nicht so merkt, also das ist schon, glaube ich, ein Tag, den er sich ankreuzen wird im Kalender.
Ja, ich war am Sonntag auch in der Garage, also direkt beim Team und stand neben ihm, als der David gefahren ist und der David hat den Start nicht, sage ich mal, so optimal hinbekommen. Da hätte der mal sehen sollen, beziehungsweise es war sehr lustig. Also auch da war eigentlich klar, wie er da reagiert, aber dann ist er nach zwei Runden ist er dann wieder versöhnlich geworden und ein bisschen zurückgerudert und alles gut. Also es war wirklich toll und es ist ja auch eine besondere Geschichte, wenn du als Profisportler dann deinen Sport mit deinem Sohn dann auch noch ausüben kannst. Das ist ja, wer kann das schon von sich behaupten? So viele Profisportler gibt's nicht, die das dann auch machen können auf ja immer noch professioneller Ebene. Darf man nicht vergessen, die sind dann im Fahrerfeld angetreten. Da sitzen Fahrer im Auto, die werden dafür bezahlt, dass sie damit fahren. Ne? Also das ist schon auch von der Leistung her, ist jetzt keine Amateurklasse. Das ist sind Profifahrer, die da fahren. Also das ist schon beeindruckend.
Wir werden ihn nochmal danach befragen am Wochenende in Sandford, worüber ich mich übrigens sehr freue. Bin echt gespannt auf das ganze Setting dann da jetzt. Man hört ja, dass es die vorletzte Version ist vom großen Preis in den Niederlanden, zumindest was Sandford als Standort angeht. War ich selber sehr überrascht, hatte ich vor einigen Wochen von einem Kollegen gehört, dass die ihren Vertrag wohl nicht verlängert bekommen. Auch ein Thema für uns dann nochmal am Wochenende. Aber ja, wie gesagt, von der Stimmung her jetzt allein mit dieser Orange Army, die da wieder zugange sein wird, also die Fanscharen von Max komplett in Orange, das Ganze in den Dünen, wir wieder unterwegs mit den E-Bikes, das verspricht einiges, freue mich echt sehr.
Ja, vor allem, es ist ja so, dass die letzten Jahre ja immer der Max dominiert hat, ne? Die
letzten drei Jahre, ne?
Ja, ja, genau, also seit es das Rennen gibt, war eigentlich klar, wer da der Sieger ist, seit 2021, jeweils Pole, jeweils Sieg für Max Verstappen.
Super, also
Max. Bin mir nicht sicher, ob das dann heuer, also in diesem Jahr genauso der Fall ist.
Ja, aber umso mehr tatsächlich, muss ich sagen, wundert mich das so ein bisschen, weil im Zuge auch, was Peter jetzt gesagt hat, dass der Grand Prix so ein bisschen auf der Kippe steht. Ich hatte jetzt auch mal ein bisschen geguckt und mache ich relativ häufig mal an so einem Rennwochenende oder vor so einem Rennwochenende, dass ich dann mal schaue, wie steht's eigentlich so um die Tickets? Gibt's noch Tickets? Was kosten die so? Etc. Und ich hatte zugegebenermaßen jetzt vor zwei Wochen mal reingeguckt, da waren noch relativ viele Tickets verfügbar. Also ich bin mir jetzt tatsächlich nicht ganz sicher, ob wir da am Wochenende hinkommen und ein ausverkauftes Wochenende sehen werden, weil ich jetzt nicht genau weiß, ob die jetzt über diese zwei paar Wochen es noch geschafft haben, all diese Tickets, die dann noch verfügbar waren, tatsächlich zu verkaufen. Und da wundert mich das dann schon, dass die Niederländer vor allem ihren Seriensieger auf der Heimstrecke irgendwie da anscheinend nicht ganz so bejubeln wollen. Also es hat mich schon gewundert, dass da noch so viele Tickets verfügbar sind.
Naja, es ist halt wahrscheinlich so wie immer, ne? Die Preise sind relativ hoch, also auch für die Tickets natürlich. Das ist schon auch eine Sache, das muss man sich dann überlegen, ne? Und so groß ist jetzt die Niederlande auch nicht, als dass du dann irgendwie dann wieder neues Publikum erreichst, ne, und generierst. Die, die es sehen wollen, waren wahrscheinlich schon mal da und dann wird dann der Kundenkreis überschaubarer vielleicht. Also vielleicht liegt es auch daran. Es ist halt einfach super teuer, ne?
Auf der anderen Seite, wer jetzt vielleicht noch von euch, die uns zuhören, spontan Lust hat, guckt doch einfach mal rein. Wie gesagt, für Samstag, Sonntag waren noch relativ viel Tickets in den unterschiedlichsten Preiskategorien verfügbar. Also wer Lust hat, vielleicht auch noch mal so einen spontanen Kurztrip mit einem Campingwagen oder mit dem Zelt, dann guckt mal rein.
Ja, und das ist echt ein Erlebnis, ne?
Wollte ich gerade sagen, es ist auf jeden Fall ein unfassbares Erlebnis dort. Also das muss man schon, wenn man die Möglichkeit hat und sowas auch mag, muss man das schon mal gesehen haben. Das ist toll. Strecke liegt mitten in den Dünen. Ja, klar, ist natürlich auch der Umweltaspekt immer ein Riesenthema. Gibt ein paar Tage, an denen dort diese Strecke dann halt auch benutzt werden darf. Aber rein so auch fürs Auge ist das schon was Besonderes dort, diese Strecke, die da eingebettet ist in die Natur. Und davor der Strand, dieser weite Nordseestrand mit dem feinen Sand und ja auch diesen vielen Beachclubs und Strandbars, die es da gibt, das ist schon auch was Besonderes. Also da kann man auch wirklich viel Zeit verbringen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das Wetter ist, Sandra. Du bist da ja die Hauptbeauftragte, aber ich glaube, es ist ganz okay, so knapp über 20 Grad. Regen habe ich jetzt, ich habe vorgestern mal reingeguckt, keinen angekündigt gesehen.
Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich bis dato noch gar nicht geschaut habe, ehrlich gesagt.
Ja, und guck mal, so ist es manchmal. Ich habe aber geguckt.
Siehst du mal.
Hätte es gedacht. Ja.
Was ist denn da los?
Ja, nachdem ich ja am Samstag under-equipped zum Nürburgring kam, mit Hemd und Jeans und Turnschuhen und innerhalb von 5 Minuten so nass geregnet gewesen bin, also meine Schuhe sind noch immer nass, habe ich jetzt mal geguckt. Und für Sandford ist es genauso, wie du sagst, Sascha, ist okay, so 20, 22, 23 Grad. Ich glaube, für einen Tag, habe ich jetzt zumindest auf meiner App hier im Handy gesehen, gibt es eine Regenwahrscheinlichkeit von 40%, aber ja, nichts Wildes. Trotzdem nehme ich das Regenjäckchen mal mit.
Ja, sicher ist sicher, ne?
Wir sind am Meer, ne? Sollte man immer dabei haben. Das schadet auf jeden Fall nicht. Ja, jedenfalls die Sache, du hast es ja schon angedeutet, mit den Fahrrädern, mit den E-Bikes dann da von Haarlem, die, was sind es denn, 20 Minuten oder was, da hinzufahren, ist ja eh immer was Tolles, da durch die Natur hindurch, dieses Naturschutzgebiet, finde ich schon mal rein vom Arbeitsweg, den man da hat, unfassbar entspannend. Und zurück natürlich auch, also für mich eigentlich mit die schönste Anreise, die man haben kann an eine Rennstrecke dorthin. Und die Atmosphäre auch, klar, mit der Musik, da bin ich immer noch nicht so ganz, das ist immer noch nicht so mein Fall, die ganz harten Beats, Techno und so weiter, ist jetzt nicht so meins, aber auf Dauer die Beschallung, irgendwann hörst du es nicht mehr, ich blende es dann aus.
Du, es wird garantiert wieder viel von links nach rechts und so gehüpft, mit ziemlicher Sicherheit.
Ja, das stimmt auch.
Von links nach rechts hüpfen ist ein gutes Stichwort, ne? Und wieder zurück und nochmal hin, das Motto so ein bisschen ja auch von Red Bull, was Perez angeht, ne, wenn wir da schon so ein bisschen in die sportliche Analyse gehen. Also da muss ich echt sagen, das ist ja der absolute Wahnsinn. Die verlängern mit dem den Vertrag, dann heißt es irgendwann so 2, 3 Rennen vor der Sommerpause, ja Moment, sind alle nicht happy damit, können nicht nur auf einem Bein laufen, wenn man es sportlich überträgt, nämlich auf dem, was Max Verstappen gibt. Das ist so wenig von Perez, dann kriegt er diese 2 Rennen, wo man ja auch sagen muss, Ausbeute, puh, also vielleicht kann man eine 4 dahinter setzen, wenn man vom Schulnotenprinzip ausgeht. Und dann sagen sie wirklich am Montag nach dem Belgien Grand Prix, so, alles klar, machen weiter mit ihm, gibt da keine Alternative zu. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, der komplette Witz. Also was man damit dann bezweckt, ne, ich verstehe es beim 2., 3., 4. Hinschauen nicht, diese Diskussion aufzumachen. Warum? Um ihn noch weiter zu verunsichern oder, keine Ahnung, vielleicht irgendwelche anderen Dinge zu vertuschen oder die erstmal rauszunehmen, was die Öffentlichkeit angeht. Aber also dieses Hin und Her mit diesem Ausgang, muss ich echt sagen, schönes Eigentor, was sich Red Bull da reingelegt hat.
Ja, und die Geschichte mit der Konstrukteurs-WM ist natürlich auch ein Thema, ne? Also wo soll er jetzt auf einmal in Form kommen, der Kollege Perez? Also wie soll das denn funktionieren? Also ich bleibe dabei, das hat meiner Meinung nach vertragliche Gründe mit Sponsorengeldern. Ich weiß nicht, vor ein paar Podcast-Ausgaben hatte ich das ja schon mal irgendwie mal in den Raum geworfen.
Aber das weißt du doch vorher, also, Sascha, sorry.
Das weißt du doch, bevor du die Diskussion wieder aufmachst. Also, ne, das haben wir ja immer auch gesagt. Da ist so viel Geld mit dabei und dieses und jenes, das kriegen sie nicht hin, das aufzukündigen. Aber die Diskussion für zwei Rennen aufzumachen, alle gucken drauf und sehen, wie der da im Qualifying abloost oder dann auch im Rennen nicht über, was war es, Platz 8, 9 hinauskommt, obwohl er irgendwie eine gute Startposition hatte dann beim zweiten Anlauf. Das ist doch, also das erklärst du doch keinem.
Nee. Das ist richtig, aber ich meine, solche Managementfehler gab es ja in vielen anderen Bereichen ja auch schon. Also
aber ich finde diese Geschichte trotzdem irgendwie echt ein bisschen seltsam, weil ich meine, diese Thematik mit Perez, die zieht sich jetzt ja nicht schon dieses Jahr, sondern schon letztes Jahr, hat ja auch irgendwie schon vor ewiger Zeit angefangen, ne? Und dass sich
Sandra, seit über einem Jahr, du hast völlig recht. Ich meine, das war letztes Jahr so mit seinen vielen Fehlern, die er da eingebaut hat, war ja auch vor der Sommerpause. Ja. In Monaco ging los, als er da letztes Jahr in der Quali das Auto in der Kurve 1 weghaut und dann kam eins nach dem anderen und der ist seit 14 Monaten nur noch bedingt in Form. Also
Prinzip ein wiederkehrender Managementfehler, wenn du immer wieder diese Diskussionen aufmachst und sie dann immer wieder zum gleichen Ergebnis führen, nämlich dass es kein Ergebnis daraus gibt. Und das finde ich seltsam an der Sache.
Alleine als Ricciardo wiederkam in Budapest für die Racing Bulls, da hieß es doch, also der hat super Chancen, den Platz von Perez zu kriegen. Also spätestens seitdem haben wir die Diskussion ja wirklich im vollen Gange. Ne? Und ich meine, wenn du auf die Bilanz guckst von Perez, die ist nun mal erdrückend. Aber nochmal, ne, diese Diskussion jetzt dann irgendwie aufzumachen für zwei Rennen, aber wirklich voll aufzumachen, wo du echt denkst, wow, jetzt selbst sogar Christian Horner, der Teamchef, der ihm ja immer irgendwie so die Treue gehalten hat, fängt jetzt an, sich öffentlich zu mokieren über die Leistungen von Perez, um dann irgendwie zu sagen, nee, ist schon alles genau richtig so, machen weiter so. Also das ist echt, also da bin ich echt sehr gespannt auf die Erklärungsversuche dann auch bei uns. Gehen wir auf jeden Fall an das Thema.
Ja, unbedingt. Ich meine, ich habe nochmal geguckt, ne? Viermal Podium für Perez in dieser Saison. Zuletzt in China. Ja. Das war Saisonrennen Nummer 5. Also klar, im Sprint war er dann auch nochmal in Miami, aber wir reden jetzt mal vom Hauptrennen. Viermal Podium und das letzte beim 5. Saisonrennen. Wir haben jetzt Saisonrennen Nummer 15. Das, denke ich, spricht auch eine deutliche Sprache, was das anbelangt. Also das ist schon wirklich krass. Und da, wie du schon sagst, bin ich echt gespannt, was sie dazu sagen, wie das weitergehen soll.
Hinzu kommt, jetzt also auch Ricciardo macht ja weiter, hinzu kommt, dann hast du den Lawson da, wo ja alle sagen, vielversprechendes Talent, Vertrag bis September, das heißt, der wird den dann wahrscheinlich auch von der Fahne springen, das ist halt die Frage, wo der dann hingeht, aber auch das, ne, mit Perspektive, auch die Diskussion haben wir geführt, die Racing Bulls ja eigentlich dann bei den Anteilseignern ganz klar definiert, soll ein Junior-Team sein, na, dann fragst du dich auch, okay, dann nur auf der einen Hälfte ein Junior-Team dann oder wie, weil Ricciardo ist ja nun, weiß Gott, kein Junior mehr. Ich finde es cool irgendwie, dass er da bleibt, weil ich meine, er ist halt eins der Gesichter dann irgendwie auch in der Formel 1 und ich weiß, dass zum Beispiel Ralf ja auch irgendwie anders sieht, weil er sagt, versperrt den Jungen ja auch den Weg, kann man auch nachvollziehen, aber trotzdem so als Sympathieträger total wichtig für die Formel 1 und ein guter Typ, aber trotzdem auch da, ne? Ich meine, Junior-Team soll es sein, heißt zwei Junioren, so war es eigentlich mal gedacht und jetzt dann irgendwie dann da auch doch wieder. Also am Ende zeigt es ja irgendwo bei Red Bull auch im Hintergrund, scheint es nach wie vor ordentlich zu rumoren. Ich glaube, dass man sich da überhaupt nicht einig ist, in welche Richtung das eine oder das andere gehen soll. Da bist du dann wieder bei Horner und Marco, glaube ich zumindest. Bin gespannt, wie das Ganze weitergeht. Am Ende natürlich dann auch, was die Zukunft angeht von Max Verstappen. Ich glaube, dass das wieder ein Kessel Buntes geben wird, was die Red Bull-Thematik angeht von Sanford an.
Ja, vor allem, wenn du jetzt auch nochmal weiter denkst, entschuldige Sascha, dass es weiter rumort. Jetzt haben wir natürlich früher im Jahr schon diese Nachricht, dass Adrian Newey das Team verlässt. Jetzt geht eine nächste Führungspersönlichkeit, verlässt das Team mit Jonathan Wheatley, der sich jetzt ja dann als Teamchef quasi Audi anschließt. Und irgendwie es wirkt echt so ein bisschen so wie, ich weiß, das klingt immer ein bisschen despektierlich, aber so ein bisschen ist es so wie die Ratten verlassen das sinkende Schiff, weil die guten Leute irgendwie schauen, dass sie woanders unterkommen.
Ja, weil halt wahrscheinlich die Atmosphäre nicht mehr so ist, wie sie mal war. Es ist halt nicht mehr angenehm wohl dann dort zu arbeiten in diesem Umfeld. Ja? Das so wirkt's ja zumindest. Und das ist ja das, was immer wieder so durchsickert. Und ich habe übrigens zum Thema Perez auch nochmal gerade eben nachgeguckt, als ihr gesprochen habt. Führungsrunden in dieser Saison.
Keine? Nein, Quatsch.
Es gibt doch keine. Perez hat keine einzige Führungsrunde. Oh. Alle anderen von den 4 Top-Teams mindestens 30. Hamilton, der 2 Rennen gewonnen hat in dieser Saison, hat 30 Führungsrunden, ist damit in dieser Reihenfolge der 7. Vor ihm liegen alle anderen, inklusive Verstappen natürlich, mit 448. Also Verstappen hat 448 Führungsrunden, dann Norris mit 95, Hamilton 30 und Perez keine. Piastri hat mal geführt, Russell hat geführt, Sainz hat geführt, Leclerc hat geführt, Perez keine einzige. Also nur so viel dazu nochmal. Klar, es war eh wahrscheinlich jedem logisch, dass es so ist, aber ich finde es schon mal auch nochmal eine Hammerzahl, ja. Das ist unglaublich.
Sportlich brauchst du da, glaube ich, kein Argument mehr finden. Es gibt sportlich kein Argument für ihn.
Ja, ist so. Warten wir mal auf die Erklärungen ab. Sportlich hat Sainz jetzt tatsächlich das Ufer gewechselt. Wir haben ja schon drüber gesprochen beim letzten Podcast. Da war das ja nochmal so ganz schnell so eine Schlussmeldung, dass er jetzt dann doch zu Williams rüber ist. Wir haben es ja seit Wochen, fast schon Monaten, Sandra Petra immer wieder gesagt, dass das wahrscheinlich ist. Jetzt hat er dann doch unterschrieben. Aber nach wie vor werde ich den Verdacht nicht los, dass das ein sportlicher Abstieg ist für ihn.
Wie sagt Dr. Helmut Marko, ein Drama, dass er sich für Williams entschieden hat, weil Top-Teams irgendwie auch durchaus um ihn hätten buhlen können. Red Bull, vielleicht ja auch Mercedes mit Sicherheit, ne, war ja auch mal Thema. Und ich finde, ne, wir haben ja seit Wochen und Monaten über ihn geredet, aber ich finde, es war mal so eine Zeit lang, wo wir dachten, nein, alles klar, der geht zu Williams. Dann war es irgendwann so, dass man dachte, nee, er geht nicht zu Williams. Das ist eigentlich schon so gut wie durch, weil auf einmal wieder Mercedes im Spiel war und vielleicht dann irgendwie doch auch Audi. Und dann ging es am Ende dann doch nochmal ganz, ganz schnell Richtung Williams. Und ich meine, für die, wenn man jetzt mal beim Positiven bleibt, das ist natürlich echt ein richtiger Coup. Mit Albon und Sainz, finde ich, haben sie jetzt zumindest namenhafte Fahrer in ihren Reihen. Das sieht echt richtig gut aus, wenn man mal schaut auf das, was in der Vergangenheit da gewesen ist, zumindest dann hinter Albon. Also das finde ich ist schon echt klasse. Dann auch mit der Menge von Leuten, die man daneben noch holt, also Ingenieure, ne, da passiert ja richtig was. Geld ist irgendwie auch da. Also da bin ich echt mal gespannt, was James Fowles da aufbauen wird für die Zukunft. Also da muss man wirklich sagen, Gratulation. Und für Sainz selbst, ja, mal abwarten, ne, was das dann am Ende sein wird. Kann ich irgendwie auch noch gar nicht so richtig fühlen. Abstieg auf jeden Fall, ne? Wenn du von Ferrari zu Williams gehst, musst du ja gar nicht drüber sprechen.
Ja, vor allem, wenn man bedenkt, Peter, das Ding ist ja, das neue Reglement 2026 steht vor der Tür und ab dem Januar nächsten Jahres, also 2025, darf man dann fürs neue Auto arbeiten, diese komplette Regeländerung. Das heißt natürlich auch, alle Investitionen, sowohl finanziell als auch vom Kopf, von der Hirnmasse, wird ab Januar 2025 in das Auto für 2026 reinfließen. Das bedeutet auch, der Stand, den wir jetzt haben, den werden wir nächstes Jahr genauso haben. Und der Williams wird ja jetzt nicht einfach mal über Weihnachten eine Rakete. Also das heißt ja auch, dass da jetzt auch keine großen Entwicklungssprünge mehr drin sind. Was für uns als Zuschauer, was jetzt die Top-Teams anbelangt, mega ist, weil es nächstes Jahr wahrscheinlich genauso bleibt, wie es jetzt ist und vielleicht sogar noch ein bisschen enger. Aber hinten, da kommt ja keiner vor. Das Gleiche gilt ja für Sauber und dann auch der Aufgabe, die Nico Hülkenberg vor der Brust hat, genauso. Also das wird ja auch eher so sein, dass er sein Ex-Team jagt, also Haas, als dass er da easy vorne wegfährt mit dem Sauber.
Wahrscheinlich
wird sich nicht viel tun.
Wahrscheinlich wird es für Nico Hülkenberg möglicherweise echt ein wirklich bitteres Jahr. Wobei du ja aber schon siehst, dass er schon auch im letzten Jahr schon in der Lage war, aus einem Haas, der wirklich nicht gut aufgestellt war, gerade im letzten Jahr schon einiges rauszuholen. Also vielleicht ist er da dann auch in der Lage, auch in einem Sauber möglicherweise mehr rauszuholen, als in dem Auto eigentlich drinsteckt. Und das ist natürlich auch eine Frage, die man sich oder die ich mir bei Carlos Sainz dann auch stelle, was er dann auch in der Lage ist, aus einem, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, mittelmäßigen Auto wie einem Williams dann rauszuholen. Also das sind aber dann schon auch spannende Sachen. Also ich würde es noch nicht so komplett abschreiben für nächstes Jahr. Also klar.
Könnte aber auch sein, dass der Albon den Sainz entzaubert, weil er schon länger in dem Team ist. Das könnte für den Sainz auch blöd ausgehen.
Das stimmt.
Nur mal so.
Ja, aber andersrum genauso, ne? Kann natürlich auch für Albon richtig blöd aussehen, ne? Und apropos Spannung, ich finde ja, Alpine ist ja irgendwie immer so, finde ich immer so mausgrau, wenn du da auf die letzten Jahre schaust, aber auch da scheint sich ja einiges zu tun, ne? Vielleicht sogar doch Adrian Newey mit seinen Aussichten Richtung Alpine, weil er da was aufbauen kann, zusammen mit Briatore. Dann die Motorentscheidung Richtung 26, höchstwahrscheinlich, dass es Mercedes wird und vielleicht ja auch dann doch das Team der Zukunft für Mick Schumacher. Wer weiß, was da noch ansteht. Klar, Duan ist irgendwie im Gespräch. Aber da bin ich auch sehr gespannt darauf, was da jetzt kommt. Ne? Ist das irgendwie so gefühlt der x-te Anlauf? Und wenn man auch mal auf die ganzen Personalien sieht in den letzten Jahren, eine unfassbare Fluktuation. Also kann das einfach ja auch sein, dass es jetzt das nächste Kapitel ist, was nicht ruhmreich enden wird. Aber vielleicht passiert ja doch richtig was dort. Ne?
Definitiv. Und ich finde halt auch so diese Nachricht, die es jetzt nochmal gab, dass man da im Prinzip vom Werksteam zum Kundenteam geht und es dann diese Meldungen ja gibt. Peter, was du auch schon gesagt hast, mit Mercedes, finde ich ja schon, ist eigentlich auch wieder ein Plusargument dafür, Mick Schumacher in dieses Cockpit noch zu setzen. Ich meine, der ist nah dran an Mercedes. Und wenn du da jemanden haben willst, der dann vielleicht auch schon Erfahrung mitbringen kann, was das Team angeht, was die Motoren angeht, etc., das würde dann natürlich durchaus sehr gut passen, ne? Auf der anderen Seite ist natürlich so ein Punkt, da habe ich letztens noch mal drüber nachgedacht. Jetzt ist Jack Doohan ist ja auch aus dieser Nachwuchsakademie von Alpine. Und wenn du dich dran erinnerst, dass Oscar Piastri auch aus der Nachwuchsakademie von Alpine war, seine Wechselposse haben wir alle, glaube ich, noch im Kopf. Ich weiß nicht, ob sich Alpine, ich sage jetzt mal, leisten könnte, einen weiteren Junior aus der Nachwuchsakademie irgendwie zu verlieren.
Naja gut, es gibt ja schon Unterschiede, ne? Piastri war das absolute Top-Talent, überall irgendwie heiß begehrt, und den hat man ziehen lassen. Auf eine Art ist man da ja auch düpiert worden, weil Alonso ging und ein paar Stunden später Piastri irgendwie auch, und das hat man nicht gut abgefedert. Und ich meine, es ist dann schon nochmal ein Unterschied, ob du einen Piastri verlierst, den du jahrelang ausgebildet hast, oder dann bei allem Respekt einen Duan, der das Potenzial, glaube ich, jetzt nicht hat. Ne? Also ich glaube, das wäre dann eher zu verkraften, und ich glaube ja auch, dass Duan dann jetzt nicht weggeschnappt würde von zum Beispiel Mercedes, sondern dass der dann keinen Platz bekommen würde in der Formel 1. Also ich finde, das ist da schon nochmal ein großer Unterschied, ne, zwischen der Personalie Duan und der Personalie Piastri.
Ja, und bei Mercedes warten wir auch noch auf die Verkündung, dass Kimi Antonelli dann hier der Pilot wird. Das soll offensichtlich auch in den nächsten Wochen dann irgendwann mal passieren. Zumindest das, was man so gehört hat. Müssen wir auch die Ohren aufsperren. Möglicherweise passiert das ja jetzt dann bald bei diesen letzten beiden Europarennen, die wir haben in Sandford und dann in Monza. Ja, also Favoritenrolle Sandford, schwer zu sagen tatsächlich. Wir müssen McLaren natürlich immer nennen, Mercedes auch. Also ich bin echt total interessiert, wie das jetzt dann da abgeht. Wir werden die ersten Indizien dann am Freitag natürlich schon sehen im ersten freien Training. Los geht's natürlich wieder wie immer donnerstags mit dem Warm-up ab 16.30 Uhr direkt von der Strecke. Aber auch das nochmal als kleiner Hinweis, dieses kommende Wochenende ist natürlich auch wieder ein Wochenende, das total im Zeichen des Kids-Cast steht, denn parallel dazu sind wieder Kinder dabei, Jungs und Mädels, die ja die Formel 1 lieben und dann auch verfolgen aus der Perspektive der Reporter, Moderatoren, Moderatorinnen und Kommentatorinnen und Kommentatoren. Also das wird toll. Tolles Rahmenprogramm, das wir da für euch zusammengebaut haben. Und ja, alle Informationen gibt's natürlich unter sky.de. Dort gibt's alles und genauso natürlich auch unter Sky Sport Formel 1, was, wann, wie, wo stattfindet. Also lasst euch überraschen, da sind tolle Dinge mit dabei. Wir freuen uns jedenfalls auf Sandford. Wir freuen uns, dass es wieder losgeht. Und wir freuen uns auch, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie gesagt, Donnerstag geht's los. Das war's von der ersten Ausgabe nach der Sommerpause von Backstage Boxengasse. Kommt gut durch die Woche und wir freuen uns, wenn ihr mit dabei seid. Ciao, ciao.
Bis die Tage.
Bis spätestens Donnerstag. Ciao, ihr Lieben.
Backstage Boxengasse wurde präsentiert von Alpine.
Backstage Boxengasse ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von Sky.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.